RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Wie zukunftsfähig ist Atomkraft, wie nachhaltig und klimafreundlich? Die EU stuft Atomkraft als nachhaltige Technologie ein. Die Bundesregierung ist da gespalten. In Deutschland ist der letzte Meiler zwar 2023 vom Netz gegangen, dennoch bringen Politiker, oft von Union und AfD, die Atomkraft aber wieder ins Spiel. Wie sieht eine versorgungssichere, wirtschaftliche und klimaschonende Energieversorgung in Europa aus? Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. In der Moderation begrüßt Sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Es diskutieren Rita Schwarze-Lühr-Sutter von der SPD, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Dr. Saskia Ludwig von der CDU, Mitglied des Bundestags und da auch im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, Professor Dr. Christian von Hirschhausen von der TU Berlin, Professor für Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Energie, Umwelt und Ressourcenökonomie. Und Philipp Jäger, Senior Policy Fellow für europäische Klima- und Wirtschaftspolitik am Jacques Delors-Institut. Herzlich willkommen nochmal. Ja, lassen Sie uns mit einer kurzen Bestandsaufnahme starten. Frau Schwarze-Lühr-Sutter, auf EU-Ebene gilt Atomkraft als nachhaltig und klimaschonend. Warum schätzt das Ihr Ministerium anders ein?
Tatsächlich ist es so, dass wir Alternativen haben. Die erneuerbaren Energien, die sind wirklich nachhaltig. Die Atomkraft ist eine alte Risikotechnologie, also wirklich eine Risikotechnologie. Und insofern, wenn man den ganzen Prozess anguckt, und wir sprechen ja oft über Lieferketten, vom Uranabbau über die Verarbeitung nachher im Atomkraftwerk inklusive der Endlagerung, halten wir es für nicht nachhaltig.
Jetzt gibt es aber innerhalb der schwarz-roten Regierung durchaus Uneinigkeit. Von der Wirtschaftsministerin Reiche hieß es, sie hatte sich offen gezeigt, zumindest sogenannte modulare Kernreaktoren, so kleine, SMR ist da die Abkürzung, aus dem EU-Haushalt durchaus auch zu fördern. Und Frankreich und Schweden, die forschen ja daran schon. Und da ist die Frage, lehnen Sie diese EU-Mittel für die Forschung da auch ab?
Wir forschen für den Fusionsreaktor, aber nicht bei SMRs, also Small Modular Reactors. Und außerdem steht es nicht im Koalitionsvertrag. Das widerspricht auch unserem Atomausstieg. Und insofern können das gerne andere Mitgliedstaaten in der EU machen, aber wir haben eine andere Strategie. Und mal von dem ganz abgesehen, gibt es SMRs in keinem industriellen Maßstab. Also das heißt, den gibt es jetzt nicht auch an der Stange. Und die Forschung und bis zum Einsatz, ich glaube, wir haben gerade ein anderes Problem, weil wir brauchen wirklich Energie. Wir brauchen auch die erneuerbaren Energien, damit wir 2045 klimaneutral sind. Und da bietet jetzt auch ein SMR überhaupt keine Lösung an.
Mhm. Frau Ludwig, wie sehen Sie das? In der Koalition gab es ja gerade schon vor der Bundestagswahl auch gerade aus der Union viele Stimmen, die gesagt haben, eigentlich wollen wir gerne Atomkraft sogar in Deutschland wiederbeleben.
Ja, das ist völlig richtig. Wir sehen, dass nach dem Atomausstieg wir deutlich mehr Kohle, Gas und auch Erdöl verbrauchen und dadurch natürlich auch unsere CO2-Bilanz deutlich nach oben gegangen ist. Unsere Versorgungssicherheit ist gesunken. Wir brauchen die letzten 2 Jahre deutlich mehr Importe. Wir hatten früher einen Exportüberschuss, jetzt haben wir einen Importüberschuss, seitdem die AKWs abgeschaltet sind. Und wir brauchen bezahlbare Preise. Und das sind Punkte, die wir in dieser Konstellation, so wie wir es jetzt gerade haben, nur mit Windkraft und Solar, was ja keine sichere Energieversorgung ist, sehen wir nicht und das werden wir auch nicht hinbekommen. Es gibt den neuen Bericht zur Versorgungssicherheit, der es auch sehr deutlich macht, was wir machen müssen bis 2030, damit wir nicht wirklich auch über Blackouts reden.
Jetzt sagen aber ja auch die früheren Anbieter, dass man das nicht einfach so zurückbauen kann.
Nee, das ist völlig richtig. Der Entschluss ist damals gefallen, deswegen ist auch nicht neu investiert worden. Wir sagen ja auch nicht, dass wir jetzt die Alten wieder anschalten wollen, aber wir dürfen uns den Weg in die Zukunft nicht verbauen. Wie meine Kollegin gerade gesagt hat, was diese SMR-Reaktoren betrifft, USA haben ganz klar gesagt, das ist für sie eine Alternative, sie investieren dort, andere Länder auch. Wir tun es nicht, wir investieren nicht mal in Forschung, um eventuell 2030, 2032 eine Möglichkeit zu haben, wieder einzusteigen. Alle anderen Länder um uns herum tun das, nur Deutschland nicht.
Alle anderen Länder, da müssen wir vielleicht nochmal ein Fragezeichen machen. Aber damit ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen nur um die kleinen Reaktoren oder geht es Ihnen tatsächlich auch um die, die wir jetzt zuletzt stillgelegt haben?
Also die, die wir jetzt zuletzt stillgelegt haben, wären natürlich eine Möglichkeit, wenn wir ein Energieproblem haben. Aber die Diskussion geht jetzt nicht darum, um die alten wieder tatsächlich ans Netz zu bringen, sondern es geht um neue Kernreaktoren. Und es gibt nicht nur die SMR-Reaktoren, es gibt den Forschungsreaktor in Mol, der sehr gute Fortschritte macht, wo wir dann auch darüber reden können, was passiert eigentlich mit dem Atommüll und weitere wirklich gute Ansätze diesbezüglich. Und das verbauen wir uns komplett.
Diese einzelnen Punkte, die wollen wir auf jeden Fall angucken. Auch den Atommüll, also die Suche nach Endlager etc., das müssen wir auch noch besprechen. Aber ich würde vorher noch mal bei dem Punkt Wirtschaftlichkeit bleiben. Es gibt eine Reihe Forschungsinstitute, die Atomkraft nicht für wirtschaftlich halten. Im Grunde eigentlich alle, die ich gesehen habe und auch eben die früheren Energieversorger, beispielsweise NBW. Vor allem, wenn es um den Neubau geht und eben nicht um bestehende Reaktoren wie in Frankreich. Wenn Sie aufeinander reagieren wollen, tun Sie das gerne gleich. Ich wollte nur als allererstes Professor von Hirschhausen mit reinnehmen in die Diskussion. Sie haben ja an mehreren Arbeiten gezeigt, dass Sie Atomkraft nicht für wirtschaftlich halten.
Das habe nicht nur ich gezeigt, das ist seit 1957 jedem bekannt, der sich mehr als anderthalb Tage mit dem Thema beschäftigt. Das war der US-Reaktor in Shippingport. Von dem dachte man, der könnte jetzt sozusagen den Turnaround schaffen, hat er aber nicht. Er war fünfmal teurer als die konkurrierende Energie, in dem Fall war das Kohle. Heute sind es die Erneuerbaren. Von daher denke ich, ist die Diskussion jetzt auch gar nicht darum, ob wir aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Technologieoffenheit Atomenergie brauchen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir müssen uns fragen, warum haben wir überhaupt diese Diskussion angesichts der Tatsache, dass hier kein Industrieller auf dem Podium ist und dass sie es nicht, aufs Podium zu kriegen, was tatsächlich in den USA anders wäre. Aber hier in Deutschland, in Europa gibt es keinen. Ich möchte diese Anmoderation, die Sie geleistet haben, vielen Dank, ein bisschen relativieren. Es gibt in Europa drei Reaktoren, die derzeit gebaut werden. Zwei davon sind in Hinkley Point C und der dritte ist in Mochovce in Slowakei. Alle anderen bauen nicht. Frankreich baut nicht, Belgien baut nicht, die Niederlande bauen nicht, Dänemark baut nicht, Tschechien baut nicht, Polen baut nicht, die Schweiz baut nicht und Österreich baut auch nicht. Also unsere Nachbarn bauen nicht.
Noch nicht.
Dennoch ist es von, so, Italien, Polen,
Feuerland.
Das wollen wir zumindest noch einfügen. Und Schweden, Niederlande und Tschechien haben es geplant. Zumindest heißt es so. Also das
Polen
können Sie ja relativieren.
Ne? Wir haben, die haben alle geplant.
Aber das ist ja klar.
Ach so.
Im Jahr 1953 sagt Palmer Putnam, ja 53, ich habe eben gesagt, 57 war der erste Reinfall wirtschaftlich. 53 gibt es keinen Kernreaktor. Und Putnam sagt, wir werden auf absehbare Zeit auf 60% Energieanteil kommen, aus dem Nichts. Das heißt, wir müssen uns eigentlich fragen, wie kommen wir eigentlich dazu, das sogenannte nukleare Paradox vor uns herzuschieben, dass wir immer von der Technologie von übermorgen sprechen, anstatt von den Technologien, die wir heute schon verfügbar haben. Und dieses Paradox ist ein Thema, Sie haben es eben angesprochen, Frau Ludwig, eigentlich sollten wir über Atomabfall und Entsorgung sprechen. Wir haben auch Kompetenz hier im Raum, weil das ist doch das Thema. Wir haben 27.000 Kubikmeter Atommüll, wir haben 2.000 Kastoren, wir haben 18.000 Tonnen hochradioaktiven Atommüll und wir haben eine Diskussion, die zurzeit auf das Jahr 2074 abzielt, obwohl im Standortauswahlgesetz von 2017, 2031 steht. Deshalb meine Bitte, Lassen uns den Durchschnitt wählen, 2030, 2070, 2050 und sowohl von der Politik als auch an den Thinktanks überlegen, wie kommen wir 2050 zu einer Standortentscheidung. Darüber will ich heute Abend sprechen.
Das Thema werden wir auf jeden Fall mit drin haben, aber dennoch hat ja die Runde jetzt schon gezeigt, dass es durchaus auch unterschiedliche Einschätzungen, zumindest politischer Art, gibt. Deswegen würde ich schon noch mal darüber diskutieren wollen, wie Atomkraft einzuschätzen ist und ob sie für wirtschaftlich gehalten wird. Frau Schwarze-Lösutter, ich hatte versprochen, dass Sie jetzt dürfen.
Zu Thema Energiesicherheit oder Versorgungssicherheit. Es liegt ja wohl daran, aufgrund des Ukraine-Kriegs, dass dieses Gas nicht mehr zur Verfügung steht und dass wir es auch nicht aus Russland wollen. Und das hat uns natürlich schon vor eine schwierige Situation gestellt. Und mit dazu muss man auch denken, dass man unabhängiger wird. Und ich habe auch keine Lust, dass wir in Zukunft dann des Uran und anderes oder von russischen Reaktoren abhängig sind. Und zu den Kosten will ich nochmal ganz konkret sein. Da muss ich gar nicht nach 1953 oder 57 zurückgucken. Da gucke ich mal nach Frankreich. Und die Franzosen sind ja durchaus sehr offen gegenüber Kernenergie. Und Flamanville hatte schon mehrere Reaktorblöcke und es sollte der vierte Reaktorblock gebaut werden. Mal von dem ganz abgesehen, dass man fast 20 Jahre gebraucht hat, bis er jetzt mal in Probebetrieb ging, hat er statt 3,4 Milliarden ungefähr 24 Milliarden gekostet. Und auch bei Hinkley Point C ist es in der Zwischenzeit so, dass die Kosten davonlaufen. Das gehört mir zur Ehrlichkeit zu, wenn wir darüber sprechen, was uns dann die Energie auch wert ist. Und wenn wir über preiswerten Strom sprechen, dann verstehe ich nicht, wie man das tatsächlich nachher günstig anbietet. Und wenn man bei EDF genau in die Bücher schaut.
Das muss man vielleicht dazu sagen, wer EDF ist.
EDF ist der französische Staatskonzern im Prinzip, der mit 50 Milliarden verschuldet ist. Und auch damit kann man, glaube ich, nicht hausieren gehen, dass es wirtschaftlich ist oder dass es ökonomisch sinnvoll ist.
Lassen Sie uns ein bisschen die französische Sicht tatsächlich auch mit reinnehmen. Wir haben ja Herrn Jäger hier vom Jacques Delors-Institut. Dort, haben wir es gerade gesagt, spielt Atomkraft in Frankreich tatsächlich eine größere Rolle. Ich glaube 56, 57 Reaktoren und relativ viel, nicht des kompletten Energiebedarfs, aber des Strombedarfs, 60% etwa, kommt tatsächlich von Atomkraft. Warum setzen die Franzosen so stark auf Atom, wenn wir jetzt eben gerade auch gehört haben, wie teuer das den Betreibern zu stehen kommt?
Frankreich hat auf jeden Fall eine Historie bei der Atomkraft, die auch dazu führt, dass es in der Bevölkerung großen Rückhalt gibt oder eine Befürwortung der Atomkraft. Aber die Wirtschaftlichkeitsprobleme, die jetzt hier schon angesprochen worden sind, die gibt es auf jeden Fall. Und bei EDF ist es tatsächlich so, dass der billige Atomstrom aktuell nur möglich ist, weil es früher Subventionen gab und EDF eben diese hohen Schulden jetzt gerade übernimmt und dadurch dann relativ preiswerten Strom in den Markt geben kann.
Das heißt, das Argument, preiswerter Strom trifft vor allem dann zu, wenn die Reaktoren bereits da stehen.
Genau. Und Laufzeitverlängerungen, die ja häufig möglich sind, sind auch nicht ganz billig, aber deutlich billiger als neu zu bauen. Vielleicht sollte man aber auch noch, um die Wirtschaftlichkeitsdimension ein bisschen genauer zu beleuchten, sagen, es ist jetzt auch nicht komplett abwegig, dass Atomkraft in Zukunft wieder wirtschaftlich werden könnte, wenn wir uns hinbewegen zum System, das 100% oder nahezu 100% dekarbonisiert ist. Also jetzt von 50% Dekarbonisierung zu 70% der Dekarbonisierung, das macht man auf jeden Fall deutlich billiger mit den Erneuerbaren. Aber dann, wenn man die letzte Meile gehen muss, dann ändern sich die Berechnungen da wieder ein Stück weit. Also die Franzosen gehen davon aus, dass die Baukosten wieder deutlich sinken werden bei den Atomkraftwerken. Und wenn man da so circa eine 40-prozentige Kostensenkung hinbekommen würde, was man in manchen Ländern wie in Korea oder in China auch schon einigermaßen erreicht, wenn das machbar wäre, dann könnte man in den Bereich der Wirtschaftlichkeit wieder kommen.
Kurze Nachfrage, bevor Herr von Hirschhausen, der schon heftig mit dem Kopf schüttelt, drankommt. Reden Sie da von den großen Reaktoren oder von den kleinen, die wir eben schon mal angesprochen haben, die jetzt noch in der Entwicklung sind?
In meinen Ausführungen ging es um die großen Reaktoren, diese Small Modular Reactors, wie auch schon hier angeklungen ist, noch ein bisschen Zukunftsmusik und die sind von den Kosten aktuell eigentlich eher schlechter sogar als die großen. Und da gibt es immer sehr vollmundige Versprechen von den Startups, die diese Small Modular Reactors entwickeln, aber ich würde da aktuell noch nicht mein Geld draufsetzen.
Herr von Hirschhausen, Sie haben mit dem Kopf geschüttelt, deswegen würde ich Sie gerne darauf antworten lassen.
Ich habe ja gesagt, dass die eigentliche Frage ist, warum diskutieren wir immer die Technologie von übermorgen? Ich komme von der Uni, von der Technischen Universität. Ich liebe Technologie und ich liebe Innovation. Von daher wäre das jetzt, wenn ich jetzt in 60er Jahren leben würde, so wie mein Vater, könnte ich das verstehen, diese Faszination. Es gibt ja nichts Beeindruckenderes, außer natürlich der Kernfusion. Die ist noch viel beeindruckender als Kernspaltung. Nur hat das nicht geklappt und wird auch auf absehbare Zeit nicht klappen. Wo sollen denn die 40% Lerneffekte, die Sie jetzt genannt haben, wo sollen die herkommen? Wir haben kein einziges Unternehmen in Deutschland und in Europa und in den USA. Korea ist auch eine Ausnahme, weil die sozusagen subventioniert haben, was Kernreaktoren bauen kann. Westinghouse, mehr oder weniger pleite, Hitachi hat GE übernommen, Siemens, Areva. Siemens seit Jahrzehnten ausgestiegen, Areva pleite gegangen. Wir haben keinen, der das produzieren kann. Hier sitzt ja auch keiner.
Aber Herr von Hirschhausen, warum?
Und ein Punkt.
Es waren auch politische Entscheidungen, muss man sagen.
Dass die SMRs sozusagen von morgen sind. Der erste war ja 1954 die Nautilus. Das war ein Leichtwasserreaktor. der 60 Megawatt hatte und der ist 54 gebaut worden, aus dem man dann Shipping Port entwickelt hat, 57, was hoffnungslos pleite gegangen ist wirtschaftlich. Und deshalb die Idee, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass man daraus jetzt ökonomisch wettbewerblichen Strom produzieren kann, ist abwegig.
Aber dann erklären Sie mir trotzdem noch mal kurz, warum Frankreich, klar, wir haben eine Historie und so, das kann ich alles verstehen, aber die bauen ja auch noch weiter neu. Sie sagen jedenfalls, sie wollen, Macron hat gesagt, er möchte bauen. Aber also ich meine, trotzdem gibt es ja auch in den USA und in anderen Ländern, das kann man ja falsch halten, aber trotzdem gibt es ja diese Bestrebungen in diesen Ländern. Deswegen frage ich mich dann schon, wenn es eben nicht wirtschaftlich ist, wie Sie sagen. Warum passiert das dann? Also das muss man ja dann irgendwie erklären.
Also meinen müssen wir nochmal den Unterschied machen zwischen Frankreich baut und Frankreich will bauen. Frankreich baut nicht. Von Feuerland bis nach Alaska gibt es kein einziges Land, was derzeit ein Kernkraftwerk baut. Und in den USA wird kein einziges gebaut. Palmer Putnam hat 1953 gesagt, das wird 60%. Und das sagt, ich sag mal, das sind ja auch Freunde und Kolleginnen von mir auch, das sagt auch ein Großteil der Klima- und Energieszene. Davon haben Sie ja auch sozusagen Ihr Wissen. Das ist aber falsch, weil es sozusagen ein Narrativ unterstützt, was nachweislich, wir haben ja 80 Jahre jetzt beobachtet, nachweislich falsch ist. Also ist die Frage, wie kommen wir drauf? Das ist eine interessante Diskussion. Und dann sollten wir zur Entsorgung sprechen, weil das ist nämlich das eigentliche Thema. Da spielt natürlich die Synergie militär-kommerziell spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, die Idee der Modernität. Ja, Zweiter Weltkrieg, 50er, 60er Jahre, da war das modern. Der Technikhistoriker David Edgerton hat das auch so aufgeschrieben und hat heute aber gesagt, insbesondere für UK, aber auch weltweit, die Atomtechnologie ist eine, die nicht praktiziert wird. Es gibt außer 5 Ländern, gibt es keinen, der das ernsthaft in sein Energiesystem integriert hat. Die 5 Länder sind die USA, Russland, China, Korea und Frankreich. Und in Frankreich und in den USA wird nicht gebaut. Das heißt, es ist eine Technik, die sich nicht durchgesetzt hat und heute ist es zu spät.
Frau Schwarze-Lösutter, vielleicht können Sie mir dann nochmal erklären, es gibt ja durchaus Länder, die offensichtlich drauf setzen. Wir haben ja gehört, Europa überlegt auch, das Ganze eben als nachhaltig einzustufen, weil Frankreich eben ein paar Reaktoren hat, durchaus 56. Wenn es nicht wirtschaftlich ist, warum wird es dann gemacht?
Die Entscheidung von jedem Mitgliedstaat oder von jedem Staat, wie er seinen Energiemix zusammenstellt. Aber ich will hier einfach auch nochmal sagen, wird immer so getan, als ob gerade China nichts als Kernreaktoren hätte. Aber wenn man genau hinguckt, sind es mal gerade knapp 5% am Strommix, was die Kernenergie ausmacht. Also den Boom kann ich da nicht erkennen. Und bei diesen SMRs, das klingt immer so wie bei L'Oreal. Jetzt baue ich in meinem Garten ein kleines Atomkraftwerk. Nett. Aber wollen wir eigentlich auch, dass es überall kleine Atomkraftwerke hat? Also wir sehen gerade die geopolitische Situation und ich will eigentlich nicht auch vor dem Hintergrund der Proliferation, dass das so zum Discountpreis irgendwo überall, da gibt es Alternativen.
Und, weil sonst die Gefahr besteht, dass diese Länder auch beispielsweise es militärisch nutzen können.
Naja, wir müssen ja, es ist ja nicht so, dass wenn ich ein SMR baue, dass ich dann keine Sicherheitsstandards befolgen muss, dass es kein Risiko gibt. Wer sichert mir das Risiko ab? Nach welchen Sicherheitsstandards wird es gebaut? Das muss man alles mit betrachten und deswegen glaube ich, es ist ja nicht eine neuere Technologie, es wird versucht auf klein zu machen, gibt es einen kleineren Widerstand vielleicht, aber die Sicherheitsrisiken sind vergleichbar und insofern sehe ich nicht den Vorteil und den Fortschritt. Und von einer Renaissance bei, sage ich mal, 5% in China und weltweit auch nicht so viel mehr, was braucht man denn insgesamt mehr an Energie? Und das ist mit Kernenergie, mit Atomkraft ja gar nicht machbar.
Jetzt gibt es also, natürlich ich würde jetzt gerne mal einsteigen, weil ich weiß ehrlich gesagt ja nicht, was ich dazu sagen soll. Wir haben in Deutschland ein veritables Versorgungsproblem. Windkraft und Solar werden alleine uns nicht versorgen. Umso mehr Erneuerbare ausgebaut werden, umso mehr sichere Leistung brauchen wir. Und das sind momentan Gaskraftwerke. 72 davon müssten wir bauen. Wir reden immer über CO2-Einsparung. Warum machen denn die Länder das und bauen Atomkraftwerke? Natürlich werden die nicht komplett den Strom dadurch produzieren, aber die Lücke, die man braucht, und es ist eine sichere Energieversorgung. Und ich verstehe Ihre Argumente ehrlich gesagt nicht, weil es ist nicht nur China, USA, Indien baut gerade, Japan, Südkorea, Belgien ist eingestiegen wieder, Frankreich, nee, Schweden. Nee. Belgien hat im Mai 2025 den Atomausstieg zurückgenommen und hat Neubaupläne. Sagen Sie doch nicht immer nein.
Belgien, so, Tschechien, Ungarn, Kernkraftwerk gebaut.
Tschechien und Ungarn plant weiteren Bau, Polen steigt wieder ein. So, weil die wissen, dass sie ein veritables Problem haben mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben. Nur Deutschland macht es nicht. Und dann muss ich mich schon fragen, wie gehen wir mit unserem Land um? Wir können doch nicht davon ausgehen, dass alle um uns herum verrückt sind oder alle irgendwie was falsch verstanden haben. Und eine Sache noch, was die Kosten betrifft, das ist... Die OECD hat das aufgeschrieben, 23. Da gibt es diese durchschnittliche Stromerzeugungskosten über die gesamte Lebensdauer. Und siehe da, Kernkraft ist in dem gleichen Range wie Wind, Offshore und Solar. Zwischen 45 und 90 ist Solar, das ist das teuerste. So, und Kernkraft zwischen 50 und 80, Windkraft zwischen 40 und 80 Euro pro Megawattstunde. Das ist vom OECD.
Wobei ich da auch andere, tatsächlich auch andere
sicherlich
Zahlen kenne.
Aber auf irgendwas muss man sich mal einigen. Und man kann auch nicht sagen, dass das eine Technologie ist, die sich nicht bestätigt, die nicht genutzt werden kann und die zu teuer ist. Wenn ich mir die Kosten angucke, die wir für die Energiewende bis jetzt schon ausgegeben haben und die wir jetzt noch vor der Brust haben, damit es überhaupt irgendwie funktioniert, dann können wir gerne darüber diskutieren, wie teuer es ist, neue Kernkraftwerke zu bauen. Und eine Sache, weil Sie sagen, die Small Modular Reactors, Sie haben ein Problem damit. Also ich glaube nicht, dass wir die in Einfamilienhäuser reinstellen, aber die produzieren so viel, dass wir unsere Industrie, wenn die sich die hinstellen würden, damit versorgen könnten, sodass dann, was wir bei der Energiewende bis jetzt schon geschafft haben, mit Wind und Solar nutzen können für Kleinverbraucher, ja, für den Privatverbrauch. Und sich das nehmen zu lassen, weil man sagt, wir wollen nicht mal dran forschen, wir schneiden uns die Forschung ab und damit im Prinzip auch Zukunft, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Sie haben völlig recht, im Koalitionsvertrag haben wir es nicht drin, aber wir diskutieren ja heute darüber, ob Deutschland den richtigen Weg geht. Ich sage nein.
Wir wollen vor allem auf Europa auch schauen und insgesamt die Frage, wie Energieversorgung wirtschaftlich auch sein kann. Sie wollten reagieren und dann Herr Jäger wollte auch reagieren.
Frau Ludwig, wissen Sie, wie viel erneuerbare Energien, wie viel Gigawatt im letzten Jahr in Deutschland zugebaut wurde? Und wie viel ein Atomkraftwerk so ein Block liefert?
Ja, 4 bis 7.
Was, 4 bis 7?
Gigawatt.
20, aber ist egal. Nein. Also 20 war es bei den Erneuerbaren und ein Atomkraftwerk ist so bei 1,4.
Also Entschuldigung, ich habe gerade über Atomkraftwerke geredet und wenn es 1,4 ist, dann sagen Sie mir, welches nur 1,4 geliefert hat. Uns fehlen momentan 31 Gigawatt Leistung und das ist genau das, was die Atomkraftwerke hatten.
Wobei man sagen muss, man könnte gar nicht so schnell die Atomkraftwerke jetzt bauen und würde so schnell natürlich die Energie nicht bekommen. Und tatsächlich natürlich eine Frage der Kosten, wenn man sich die schon genannten in Großbritannien anguckt. Da sind natürlich die Kosten aus dem Ruder gelaufen und haben sich stark vermehrt. Deswegen natürlich dann durchaus die Frage, wie es im Verhältnis steht.
Und der Preis wird nachher gestützt über Steuergelder, das so ehrlich muss man dann auch sein. Ja,
das machen wir aber jetzt auch gerade und zwar in Größenordnung.
Frau Ludwig, dazu können Sie mal den Haushalt angucken vom BMUKN zum Beispiel. Ja, das sind so 2,61 jetzt bei dem Haushalt 2025. Was denken Sie, was die sichere Entsorgung und Endlagerung an diesem Haushalt, allein nur in diesem Haushalt ausmacht? Da habe ich den Kenfo noch gar nicht mit dabei für die nächsten Jahre. Und das ist nur das für den Müll, den wir bisher haben, aber nicht der, der noch in Zukunft auch durch SMRs anfallen würde.
Und da sage
was
ich
schätzen
Ihnen
Sie jetzt mal, wie viel macht die, nur mal damit wir was, über was ganz Konkretes reden, wie viel macht an dem Haushalt die sichere Entsorgung und Endlagerung aus?
Das werden Sie mir bestimmt gerade sagen, weil Sie waren ja lange Vorsitzende von der zuständigen Institution dafür. Da kennen Sie sich viel, viel besser aus.
Von welcher Institution?
Ich sage Ihnen, das, was den Atommüll nämlich betrifft, ist genau der Grund, warum wir uns die Forschung nicht verweigern sollten, weil nämlich Atommüll, so wie wir es gerade in Belgien sehen, in Mol, auch wieder genutzt werden kann. Und da sollten wir uns wirklich ernsthaft Gedanken machen, was machen wir mit dem Atommüll? Und das zu nutzen
das,
als Energie,
das,
als
das Energie- das
genau.
Das ist bei uns ja einig. Aber das ist ja schön, dass wir jetzt da angekommen sind.
Aber ablenken von den 2,61 Milliarden geht 1,6 Milliarden, ungefähr 1,6 Milliarden nur in die Entsorgung Sicherung und sichere Endlagerung.
Aber vorher wollte noch Herr Jäger kurz reagieren.
Weil in der Diskussion ein bisschen der Eindruck entsteht, als ob sich an der Frage Atom ja, nein, die Energiewende entscheidet. Und so ist es nicht. Also wenn man sich die Entwicklungen global anschaut, dann sieht man einfach, dass der Bereich, in dem wirklich Dynamik drin ist, die Erneuerbaren sind. Das ist der dynamische Bereich und nicht bei der Atomkraft. Und die Atomkraft wird nach vielen Schätzungen ein bisschen zunehmen, vielleicht global. Aber der wirkliche Zuwachs wird bei den Erneuerbaren kommen. Und deswegen ist das, muss man, glaube ich, auch gerade in der deutschen Diskussion ein bisschen aufpassen, dass man die Frage Atomkraft ja, nein nicht zu sehr hochstilisiert. Und wahrscheinlich wird es Systeme geben wie in Frankreich und in anderen Ländern, die auf Dauer auf Atomkraft weiterhin setzen und damit ihre Dekarbonisierungsziele erreichen. Und andere Länder haben eben andere Vorstellungen, wie das am wirtschaftlichsten funktioniert.
Da kommen wir jetzt auf die Endlagerfrage. Denn ein Endlager haben wir beispielsweise in Deutschland bisher nicht. Und die Kosten dafür, das haben Sie eben gerade gesagt, die sind offensichtlich jetzt ja schon auch relativ hoch, allein für den Müll, den wir schon produziert haben.
So ist es. Wir haben eine Zwischenlagerung. Man kann den hochradioaktiven Müll nicht unbedingt gleich unter die Erde bringen, sondern man muss zwischenlagern. Und die Zwischenlagerung braucht es dann, bis quasi das Endlager auch fertig ist. Und wir haben mit Schacht Konrad ein Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall. Ist noch nicht in Betrieb, ist noch im Bau. Und wir haben ein Standortauswahlverfahren und Herr von Hirschhausen hat es ja gesagt, ursprünglich war es geplant, bis 2031, dass eine Entscheidung fällt. Jetzt ist sie weit nach hinten und wir wollen das tatsächlich optimieren, weil wir haben eine Verantwortung. Und wenn wir über Atomkraft reden, wir haben in Deutschland ungefähr 3 Generationen Atomkraft genutzt und der Müll, den belastet 30.000 Generationen ungefähr. Und ich finde, da hat man auch eine Verantwortung.
Herr von Hirschhausen.
Das ist absolut richtig. Und zwar geht es jetzt ja nur darum, das Standortverfahren zu beschleunigen. Ursprünglich, als ich dazugekommen bin, dachten alle, man sagte, es wäre 2031. Inzwischen ist klar, dass mit den 3 Schritten, die gut durchdacht sind, die der AKN gut vorgedacht hat, vielen Dank.
AKN, das müssen Sie sagen.
AKN ist die Truppe, die sich um die Jahrtausendwende ernsthaft mit dem Gorleben-Problem beschäftigt hat und Vorschläge gemacht hat, die in der Schweiz umgesetzt wurden und die dann in Deutschland auch in das Standortauswahlgesetz gegossen wurden. 2031, wie gesagt, das arithmetische Mittel von 2030 und 2070 ist 2050 und da müssen wir die 3 Schritte angehen, die Regionen festlegen und zwar so, dass wir nicht zu viele haben, aber noch ausreichend für eine Auswahl. Wir müssen bei den Wirtsgesteinen, können wir uns nicht den Luxus erlauben, alle überall zu analysieren. Und wir sollten auch darüber nachdenken, das Probebergwerk, was ja in der Phase 3 vorgesehen ist, gleich sozusagen zum Endlager zu machen, damit wir bis 2050, da sind einige von uns vielleicht gar nicht mehr am Leben, den Standort und dann müssen wir das beantragen, das dauert 20 Jahre, dann müssen wir das bauen, das dauert 20 Jahre. Das heißt, vor dem Jahr 2100 passiert da schon mal gar nichts oder wenig und deshalb müssen wir darüber jetzt diskutieren.
Warum ist es so kompliziert und schwierig, ein solches Lager zu finden? Klar, es ist auch politisch nicht ganz einfach, denn beispielsweise Bayern hat ja schon gleich gesagt, nee, bei uns gibt es kein Endlager.
Ich glaube, mit dem Schritt, dass man Gorleben mehr oder weniger, und so haben die Leute das auch empfunden, aus politischen Gründen als Endlagerstandort erstmal bestimmt hat, ist uns viel Zeit verloren gegangen. Und die Schweizer haben das schon bei uns gesehen und haben sich durchaus am AKN orientiert, wie man es besser machen kann und wie man eine größere Akzeptanz schafft. Bei der Kommission für das Standortauswahlverfahren war uns wichtig, dass es pluralistisch besetzt ist, also dass es Befürworter, Gegner aus der Gesellschaft, Vertreter teilgenommen haben. Wie kriegt man auch eine hohe Akzeptanz und was ist unser Anspruch? Wir wollen quasi das Beste, das sicherste Lager auch haben. Und dann finde ich auch wichtig, wir nehmen die Verantwortung auf uns, den Müll, den wir zu verantworten haben, dass wir den dann auch entsprechend sicher entlagern. lagern. Es ist wichtig, dass es transparent ist, dass es nachvollziehbar ist, dass die Leute auch wirklich sehen, aha, das wird jetzt nicht irgendwie aus dem Grund genommen, weil es da wenig Menschen gibt in der Region oder weil da vielleicht
das
an der Grenze war.
Sein.
So hatte man es ja früher gerne gemacht. Und jetzt komme ich aus dieser Region, aus dem Deutsch-Schweizer Grenzgebiet. Ja, wir hatten auch den Eindruck zuerst, da wird ein Lagerstandort ausgewählt, eher nach politischen Gründen, weil die Grenze da so ganz komische Bögen macht und niemand fühlt sich so richtig in diesem Gebiet verantwortlich. Und die Schweizer haben das Verfahren dann nochmal geöffnet und auch nochmal so begonnen, dass man es nachvollziehen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen auch tatsächlich sehen, das wird nach Kriterien, die man vorher festlegt, das wird transparent gemacht. Sie haben eine Beteiligungsmöglichkeit. Dann geht es voran und es braucht Zeit. Mhm. Aber trotzdem müssen wir schauen, dass es schneller geht, weil bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wird es auch nicht besser.
Weil Transparenz ist sicherlich wichtig für Bürgerinnen und Bürger. Trotzdem wollen Bürgerinnen und Bürger ja auch sehen, dass irgendwann eine Entscheidung kommt. Ne? Frau Ludwig, Atomkraft ist für Sie eine Technologie, die Sie sich gut vorstellen können. Das Problem mit der Endlagerung ist für Sie kein Ausschlusskriterium.
Also das ist ein Problem mit der Endlagerung, ganz klar. Aber ich plädiere dafür, und das haben wir uns leider verwehrt in Deutschland, eben wieder zu forschen. Also wir sind ja auch aus der Forschung ausgestiegen. Und wenn ich mir angucke, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, der Reaktor in Belgien, MOL, der Forschungsreaktor, der eben jetzt auch kein Forschungsreaktor mehr ist, der ist in der Lage, tatsächlich Atommüll so weit zu reduzieren, dass die Strahlzeit eben von 300.000 Jahren auf 300 Jahre reduziert wurde. 300 Jahre ist handelbar für uns auch technisch. Und das ist ja auch noch nicht das Ende. Wir haben in Frankreich eine Wiederaufbereitungsanlage seit den 70er Jahren. Die haben 34.000 Tonnen aufbereitet in der Zeit. Auch da wird weiter geforscht und investiert. Natürlich müssen wir uns Gedanken über den Atommüll machen. Also ich bin da völlig bei Ihnen. Das können wir nicht nur auf den Sankt-Nimmerleins-Tag schieben, sondern da haben wir eine Verantwortung. Aber ich sehe eben eine Lösungsmöglichkeit, tatsächlich auch zu forschen, dass man diesen Müll auch wieder entsprechend nutzen kann als Grundlage für Energiegewinnung. Und dass das keine Hirnspinste sind, das sehen wir in der technischen Umsetzung jetzt schon auch bei diesen Forschungsreaktoren.
Herr von Hirschhausen.
Ich denke, bei dem Thema, dass wir Forschung weiter betreiben wollen müssen, sind wir uns einig. Die Idee, man könnte durch Beschuss, das nennt sich Partitionierung und Transmutation, also man beschießt, trennt und dann
das, was in Belgien
nimmt man das
passiert?
Auseinander und dann hat man sozusagen das Plutonium getrennt von anderen Produkten und dann könnte man das Plutonium wieder verbrennen in sogenannten schnellen Reaktoren. Es klappt aber nicht und zwar aus einem einfachen Grunde, dass die Technologie nicht verfügbar ist. Jetzt kann man sagen, man kann da forschen, man tut das seit den 50er Jahren. Mhm. Das hat mit dem Fehlen von Pyroprozesstechnik zu tun, das hat mit langen Zeiten zu tun, das hat damit zu tun, dass wenn man in Deutschland die 120 Tonnen Plutonium partitionieren und transmutieren möchte, dass man da 300 bis 400 Jahre braucht und 20 schnelle Brüter bauen müsste, um das zu machen. Das heißt, wir müssen, um die Kernenergie abzuschaffen, müssen wir 20 Brüter bauen,
Zukunft gucken. Ich fasse zusammen, Herr von Hirschhausen, Sie sagen, dass Forschung wichtig ist, aber momentan man noch lange noch nicht an dem Punkt ist, dass man damit sozusagen das Problem lösen könnte.
Ja, die Forschung zur Partitionierung, Transmutation, zur Lösung des Endlagerproblems ist hoffnungslos. Es muss geforscht werden an den Themen der Zukunft, unter anderem natürlich Kerntechnik, aber auch anderen wichtigeren Themen für die Energiewende.
Vielleicht können wir nochmal auf Frankreich gucken. Die haben ja sehr viel mehr Reaktoren, sehr viel mehr Müll, der da anfällt. Wie geht Frankreich mit dem Problem um?
Also vielleicht kann man erstmal konstatieren, dass in den meisten anderen europäischen Ländern die Frage nach dem Endlager oder wie man mit dem Müll umgeht, weniger stark diskutiert wird als in Deutschland. Auch in Frankreich ist es dadurch, dass die Regierung so geschlossen hinter Atomkraft steht und die Bevölkerung so davon überzeugt ist, wird das weniger als Problem gesehen. Und das gilt natürlich auch für viele andere Länder in der EU.
Wie viele Endlager gibt es denn in Frankreich?
Ich glaube, da bei den Zahlen können meine Mitpanelisten das noch besser beantworten.
Es gibt keins. Also aber wenn Frankreich auch kein Endlager hat, was machen wir denn dann? Also,
wir haben eine Wiederaufbereitungsanlage.
Aber damit kann man ja nicht alles
Das sind 4%, die tatsächlich übrig bleiben. Das ist für die noch handelbar.
Das ist doch kein Wunderkraftwerk, wo nach am Schluss quasi noch ein bisschen was Nettes unten rausfällt. Selbst bei uns, auch Deutschland hat in Lag wieder aufbereiten lassen und in Sellafield. Und natürlich mussten wir Castor-Behälter zurückführen. Die Freude war nicht besonders groß bei den Ländern, die Castor-Behälter wieder zurücknehmen zu müssen. Also, und die müssen wir tatsächlich in ein Endlager, Tiefenlager bringen. Und zur Transmutation, da forscht man jetzt wirklich seit Jahrzehnten. Ich kann doch nicht auf eine Technologie setzen, wo ich am Ende des Tages gar keine Lösung habe. Und das Einzige tatsächlich jetzt, wo zeitnah in Betrieb geht, das Endlager für hochradioaktiven Abfall, ist in Finnland, Olkiluoto. Und naja, also etwas dünner besiedelt als wir in Deutschland, aber sonst fällt mir kein großes Lager bisher ein, was bisher in Betrieb ist. Also die Hoffnung, dass da was vom Himmel fällt und die geniale Lösung ist, die ist bis jetzt nicht eingetreten. Und deswegen muss man realistisch und verantwortungsvoll mit umgehen. Und wie gesagt, wir haben schon eine Menge Abfall, die wir auch zwischen- und entlagern müssen, und zwar verantwortungsvoll.
Es gibt tatsächlich kein einziges Endlager. Die sind relativ weit fortgeschritten. Das hat ein kleines Problem, ist, dass es direkt an der Ostsee liegt. Das heißt, kein sehr günstiges Wirtsgestein zur Verfügung steht. Alle Länder, die Ton zur Verfügung hatten, nämlich Belgien, Frankreich und die Schweiz, haben Ton gewählt, was nicht heißt, dass man die anderen nicht auch erforschen sollte, aber es ist jetzt keine große Erfolgsstory. Die USA haben Yucca Mountain aufgegeben, da gibt es kein Lager.
Das wäre die nächste Frage. Was macht die USA? Weil die haben, glaube ich, weltweit die
USA
meisten
machen gar nicht.
Reaktoren.
Die USA hat knapp 100 Reaktoren. Die bilden Langzeit-Zwischenlager. Das heißt, da wird dann an den Standorten, und es wird überlegt, die zusammenzuführen, oberirdisch, was riesigen Tourismus von Atommüll beinhalten müsste. Und es gibt null Perspektive, ein Endlager zu schaffen. Die Schweiz ist vorangeschritten, hat jetzt einen Vorschlag gemacht. Belgien hat einen Vorschlag gemacht. In den Niederlanden gibt es die Diskussion oberirdisch, unterirdisch. Das ist alles hier nachzulesen. Und hilft uns jetzt aber nichts in der Diskussion. Sie haben vorhin Konrad erwähnt, wir haben ja nicht nur die hochradioaktiven Abfälle, sondern wir haben 600.000 Kubikmeter schwach mittelradioaktiven über 16 Zwischenlager verteilt. Und die Perspektive, das schnell in Endlager für schwach und mittelradioaktiven Abfall zu bekommen, sind ja auch nicht so glorreich, Konrad. Ich glaube, es ist 79 Plan festgestellt worden. Also da gibt es ja auch noch sozusagen Dinge zu tun, und das müssen wir jetzt angehen.
Frau Ludwig.
Ich hatte das gerade gesagt, die Endlagerproblematik ist ein Thema. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Länder, die jetzt nicht nur daran forschen, sondern geplant haben, neue Reaktoren zu bauen, dafür nicht eine entsprechende Lösung finden. Ich will nochmal darauf verweisen, dass ein wichtiger Punkt die Forschung ist, auch gerade wie man mit dem Atommüll umgeht. Und ein Punkt, der mir bis jetzt wirklich zu kurz gekommen ist, die anderen Länder um uns herum machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern wir haben festgestellt, dass durch die Erneuerbaren, die ja gerade in Deutschland auch massiv ausgebaut wurden, wir einfach eine Sicherheitslücke in der Energieversorgung haben, und zwar langfristig. Nur Windkraft und Solar wird uns nicht eine sichere, stabile Energieversorgung und dann noch zu günstigen Preisen garantieren. Das heißt, wir brauchen im Backup Kraftwerke, die dann einspringen, wenn Wind und Solar keinen Strom produzieren. Und ob wir das nur mit Gaskraftwerken machen wollen, zum Thema Abhängigkeit. Wir sind dadurch noch abhängiger geworden durch den Ausbau der Erneuerbaren. Dadurch, dass wir jetzt auch Gas in Größenordnungen brauchen, müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, ob nicht durch Kernkraftwerke wir diese Lücke viel besser schließen können. Und weil Sie sagen, Uran vom Russen brauchen wir überhaupt nicht. Kanada ist der größte Lieferant, mit dem haben wir gute Beziehungen.
Aber Australien, ja.
Australien. Genau. Ja, Südamerika, Brasilien. Also da könnte man eher diversifizieren und anreichern, tun wir es ja bei uns.
Aber Frau Ludwig, den Punkt hatten wir vorhin ja schon, nicht in den nächsten 2-3 Jahren, sondern vielleicht irgendwie in 10-15 Jahren, naja, selbst wenn man sich jetzt entscheidet.
Ja, natürlich.
Aber wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen und jetzt Versorgungssicherheit erwarten und brauchen, dann kann ich doch nicht auf eine Technologie setzen, die vielleicht, und das sage ich wie bei Flamanville, in 17, 18 Jahren zur Verfügung steht. Das ist ja völlig unlogisch. Also ich brauche jetzt...
Das ist doch auch gar nicht die Diskussion. Die Diskussion ist, dass wir uns die Forschung dazu erlauben und nicht andere Länder, die uns vorweglaufen und wir sagen, die machen es alle komplett falsch. Natürlich brauchen wir jetzt Kraftwerke, Gaskraftwerke und zwar ziemlich schnell und dringend. Aber wie es langfristig aussieht, auch hinsichtlich der Klimaziele, da frage ich mich, warum wir uns den Weg dazu verbauen.
Aber wenn es langfristig, da habe ich zumindest so verstanden, dass man ja eigentlich langfristig tatsächlich auf die Erneuerbaren setzt und dann mit Speichern und weiß ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist der Monitoringbericht sagt das nicht. Der Monitoringbericht von Frau Reiche sagt das nicht. Wir bauen so und so viele Kernkraftwerke oder wie sichern wir die Versorgungssicherheit. Es geht zum Beispiel auch darauf ein, welche Infrastruktur wir brauchen. Und bei erneuerbaren Energien brauchen wir auch Speicher. Wir haben die Wasserstofftechnologie. Und das sind doch tatsächlich Technologien, die uns zur Verfügung stehen.
Es sind Zukunftstechnologien, die in dieser Größenordnung nicht in der Lage sind, eine sichere Energieversorgung auch noch kostengünstig zu garantieren.
Aber wenn wir auf 2040 gucken, und ich glaube, da geht die Diskussion jetzt gerade in eine produktive Richtung, weil dann ist die Frage, wie kriegen wir es hin, eben mit der berühmt-berüchtigten Dunkelflaute umzugehen. Ne?
Und also keine Sonne, kein Wind.
Und eben für mal ein, zwei Tage geht es wahrscheinlich sehr einfach mit Batterien, die jetzt wahnsinnig im Preis gefallen sind. Aber wenn es dann eben für eine Woche ist oder vielleicht sogar für zwei Wochen, wie das in Deutschland ja durchaus mal passieren kann, muss man damit irgendwie umgehen. Und ich glaube, da gibt es eben zwei konkurrierende Ansätze. Und ein Ansatz ist, auf Langzeitspeicher zu setzen, auf Wasserstoff, auf Gaskraftwerke mit CCS. Und das kann eben eine Möglichkeit sein. Und die
CCS,
ist teuer.
Vielleicht können Sie das nochmal ganz kurz für die...
Das ist die Abschneidung von CO2. Also das wäre ein Ansatz und der andere Ansatz, den eben andere Länder da fahren, ist zu sagen, wir haben auch noch Atomkraftwerke im System. Und ja, Atomkraftwerke sind gerade natürlich viel, viel teurer als Solar und Wind, aber dann, wenn es eben um diese ein, zwei Wochen im Jahr geht, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, da ist eben die Frage, sind diese Langzeitspeicher billiger als die Atomkraftwerke oder nicht? Und da kommen unterschiedliche Forschungsinstitute auch zu ein bisschen unterschiedlichen Einschätzungen.
Also mir ist kein Szenario bekannt, was mit tatsächlichen Kosten wettbewerbsfähige Atomkraft in 2050, 2060 produziert. Vielleicht haben Sie andere Quellen. Sie haben von der OECD näher, was die Nuclear Energy Agency ist, also so eine Art industriepolitischer Verband. Die Businesswelt nutzt die Lazar, das ist eine amerikanische Investmentbank, also die sind mit Sicherheit nicht im Verdacht, jetzt hier besonders eine Berichtung zu führen. Da sind die Solarkosten im Bereich von 40, 50 Dollar pro Megawattstunde und die Atomkosten im Bereich von 100, 140, also drei, viermal teurer. Und da ist dann die Entsorgung noch nicht berücksichtigt. Ich finde aber die Diskussion interessant, die ist auch wichtig. Heute wissen wir, dass wir mit Solarbatterien, ein bisschen Nachfragemanagement, ein bisschen Speicher, dass wir das Energiesystem sicher fahren können. Im europäischen Kontext, ganz wichtig, dass man auch über die Grenzen handeln kann. Und deshalb brauchen wir dieses energiewirtschaftliche Kolloquium, glaube ich, hier gar nicht zu vertiefen.
Herr Jäger, Sie wollten ganz kurz reagieren, hatte ich das Gefühl noch.
Ja, also ich sehe, glaube ich, ganz viele der Probleme, die Sie aufzeigen auch. Und wenn man sich jetzt mal den Blick ein bisschen weitet in andere europäische Länder, in Ländern wie Spanien, wo die Sonne eben sehr scheint, da kann man wahrscheinlich mit Solar und Batterien und Wind ziemlich gut durchkommen, also auch durch den Winter. In Deutschland muss man sich schon fragen, wie gehen wir eben mit der Dunkelflaute um? Und nur mit Batterien wird es aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Das heißt, man braucht dann Technologien wie zum Beispiel grünen Wasserstoff, also CO2-neutralen Wasserstoff, der dann in Gaskraftwerken zur Stromgewinnung eingesetzt werden kann. Der ist aber auch sehr teuer. Also da muss man dann, irgendwann gibt es dann schon Vergleiche,
was wirtschaftlich ist.
Ja. Und wenn ich mein Geld investieren müsste, würde ich, glaube ich, auch sagen, Atomkraftwerke sind es nicht, aber andere Länder in Europa kommen eben da zu einer anderen Einschätzung.
Ganz kurz, Frau Ludwig.
Also letztendlich hängt es auch ein Stückchen mit zusammen. Sie hatten von der Dunkelflaute gesprochen. Das ist nicht der einzige Grund, warum wir Backup-Kraftwerke brauchen. Es geht auch um die Netzstabilisierung. Und das ist nicht nur mal ein, zwei Wochen im Jahr, sondern es geht darum, wenn wir Spitzen drin haben, wenn die Sonne scheint in Solar, dass zu viel Strom durch die Netze durchgeht, was entsprechend reguliert werden muss, aber auch andersrum.
Ab in Batterien, einfache Lösung.
Das haben wir noch nicht.
kommt
die gibt
aber.
Es, ja, ihr Wort in Gottes Ohr, da können wir die Diskussion jetzt auch gleich wieder aufmachen. Ja, wie lange halten die an der Stelle, wie viel geht da rein? Aber die Netzstabilisierung bekommen sie mit Batterien in dieser Art und Weise eben nicht hin.
Aber das Netz endet ja nicht an der Grenze, da sind wir auch ein europäisches Netz, was tatsächlich sich gegenseitig ausgleicht.
Da haben wir schon mächtige Diskussionen mit unseren Nachbarländern gehabt, wo abgeriegelt werden musste, wo es eben nicht mit ihnen abgesprochen ist und die das nicht so toll finden, was wir hier gerade machen, weil nämlich ihre Netze dadurch auch instabil werden.
Ich würde gerne noch wissen, was Deutschland macht, sozusagen wie wir uns vorbereiten auf Dunkelflautenproblematiken. Und dann kommen wir auch schon zur Abschlussrunde mit dem Blick auf die Uhr. Frau Schwarze-Lürsutter, wie bereitet die Bundesregierung sich vor auf Dunkelflaute?
Es bereitet sich nicht nur diese Bundesregierung vor, sondern mit der Problematik des russischen Angriffskriegs sind wir vor der Situation gestanden, kein russisches Gas. Wie sichern wir die Versorgungssicherheit? Es geht hier nicht nur um Strom, es geht auch um Wärme. Und das haben wir gut hingekriegt. Und wie bereiten wir uns vor? Wir haben uns immer überlegt, wie sichern wir die Versorgung ab? Und natürlich sind es Wir haben das Gaskraftwerke und ich finde wichtig Wasserstoff-ready, dass es sein muss. Und dann finde ich, denken wir alle immer so in die Welt in alten Dimensionen. Bin überzeugt davon, dass auch künstliche Intelligenz uns mit unterstützt bei Energieeffizienz, aber auch, ich weiß ja, dass sie Energie braucht, viel Energie braucht, aber auch, wie kann man besser Nachfrage und Angebot steuern? Es gibt auch wirklich mutige und kreative Menschen und das sind Unternehmerinnen und Unternehmer. Und Frau Ludwig, da möchte ich Ihnen wirklich mal sagen, lade ich Sie gerne auch bei mir in Schwarzwald ein. Wenn ein Unternehmen eine neue Halle baut und voll das Dach mit PV-Modulen setzt und beschließt, das ist jetzt nicht in Spanien und auch nicht in Südfrankreich, und beschließt dazu noch zum Elektrolyseur zu werden, weil er nämlich die Energie, den Strom gar nicht verbrauchen kann, den er produziert, dann zeigt mir das, dass es doch irgendwie möglich ist und dass man sich auf den Weg machen muss. Und vielleicht sollten wir auch manchmal den Mut haben, ein bisschen auf neue Wege uns einzulassen und tatsächlich auch die besten Beispiele, die es tatsächlich gibt, ins Schaufenster stellen und nicht immer nur sagen, was nicht geht. Wir forschen auch an dem Fusionsreaktor, aber vielleicht liegt manches ganz viel näher, wie zum Beispiel die Erneuerbaren und das auch in der Konstellation mit Elektrolyseuren. Da brauchen wir auch einen Wasserstoffhochlauf, das ist wichtig und das ist auch tatsächlich machbar. Eine Lösung mit Kernkraftwerken, die erst in 20 Jahren zur Verfügung steht, hilft uns jetzt bei der Problematik nicht.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Wie sieht eine zukunftsfähige Energieversorgung in Europa aus und was muss dafür passieren, damit das möglichst Wirklichkeit wird? Ich würde bei Herrn Jäger beginnen.
Ich glaube, die europäische Dimension ist hier wichtig für Länder wie Deutschland. Also der Ausbau der grenzüberschreitenden Netze zum Beispiel ist was zu häufig nicht im Fokus steht. Und dann zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte, der Haupthebel, um das Stromnetz zu dekarbonisieren und preiswert zu machen, sind die Erneuerbaren. Und darauf sollte sich die politische Energie fokussieren, jetzt in den kommenden Jahren und nicht zu viele Stellvertreterkriege ausfechten.
Herr von Hirschhausen.
Ich würde mich weitgehend anschließen. Ich glaube, die europäische grenzüberschreitende Perspektive ist wirklich ganz zentral. Und wir haben das vor 2 Jahren in einer sehr umfangreichen Studie für ganz Europa mit Ausgleich etc. analysiert, dass das System erneuerbare Speicher, Lastflexibilität auch über sogenannte Dunkelflauten hinweggehen kann und dass wir weder fossile noch fissile Energieträger benötigen.
Frau Ludwig.
Also das Erste, was wir brauchen, ist Realismus. Und wenn man sich das anschaut, was die letzten 20 Jahre bei der Energiewende passiert ist, wie viel Zubau wir hatten an Windkraft und Solar, was es gekostet hat und was es uns noch kostet bis 2040, dann ist das extrem schwierig. Und wir haben bis jetzt keine Lösung in Sicht, nur mit Windkraft und Solar, weil Elektrolyseure, Wasserstoff. Wir haben bis jetzt wirklich zu wenig über Kosten geredet und das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Realismus bei dieser Debatte. Und wir brauchen eine sichere, bezahlbare Energieversorgung in Deutschland, weil ich würde gerne die Arbeitsplätze auch in Deutschland erhalten, sodass wir auch wieder wettbewerbsfähig sind. Also insofern müssen wir uns technologieoffen zeigen. Das ist wichtig. Wir brauchen Diskussionen wie heute Abend zum Beispiel, um zu schauen, wo geht es hin, aber eben auch die Bürger entscheiden zu lassen, was hätten wir gerne. Und ich glaube, eine sichere, kostengünstige Energieversorgung, die auch noch gut für unser Klima ist, ist machbar, aber eben auch nur technologieoffen.
Frau Schwarze-Lürsutter.
Vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation und ich gehe davon aus, das wird sich auch noch eine Zeit so hinziehen, finde ich, ist es wichtig, dass wir in Europa ein starkes Europa haben und dazu gehört auch, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Das hängt mit Energie- und Stromversorgung zusammen und auch da braucht es einen europäischen nachhaltigen Strommarkt und es braucht auch eine nachhaltige Infrastruktur. Dazu gehören erneuerbare Energien, dazu gehören Speicher, dazu gehören nicht nur Batterien, sondern auch Redox-Flow-Batterien, auch neue Technologien. Und ich bin überzeugt, dass wir mit Digitalisierung auch das Angebot und die Nachfrage besser zusammenbringen können, dass wir durchaus diese Energiewende, die ich schon heute als ein Erfolgsmodell ansehe, auch entsprechend in Europa weiterentwickeln.
Das war unser RBB 24 Inforadio Forum. Atomkraft tot in Deutschland auf dem Vormarsch in Europa. In Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Es diskutierten Rita Schwarze-Lürsutter von der SPD, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Dr. Saskia Ludwig von der CDU, Mitglied des Bundestags dort im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, Professor Dr. Christian von Hirschhausen von der TU Berlin, Professor für Volkswirtschaftslehre, Schwerpunkt Energie, Umwelt und Ressourcenökonomie und Philipp Jäger, Senior Policy Fellow für europäische Klima- und Wirtschaftspolitik am Jacques Delors-Institut. Vielen Dank, dass Sie heute hier mit mir diskutiert haben. Vielen Dank ans Publikum fürs Zuhören und in der Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.